Hallo im Ja klar Podcast. Schön, dass du da bist. Türchen auf, Impuls rein. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Als Journalist kennt er die Macht von Informationen, Perspektiven und Debatten. Doch er wollte mehr. Nicht nur berichten, sondern den öffentlichen Diskurs neu gestalten. Mit Buzzard hat er eine Plattform geschaffen, die Menschen hilft, unterschiedliche Sichtweisen zu entdecken und sich eine fundierte Meinung zu bilden. Sein Ziel, Medienkonsum vielfältiger, unabhängiger und demokratischer zu machen. Heute ist er bei uns, um zu zeigen, wie wir Filterblasen verlassen und unsere Perspektiven erweitern können. Herzlich willkommen, Felix Friedrich. Felix, schön, dass ich dich heute im Podcast mit dabei habe. Wir haben das gerade in der Anmoderation auch schon ein bisschen gehört. Du hast Buzzard gegründet vor vielen, vielen Jahren. Worauf ich aber direkt zu Beginn einsteigen möchte, ist, wie hat sich denn aus deiner Sicht der Medienkonsum in den letzten 10 Jahren verändert?
Ja, erstmal hallo Stefan, schön, dass ich hier heute mit dabei sein darf und ja über dieses wichtige Thema mit dir sprechen kann, denn du sagst es, meiner Ansicht nach erleben wir gerade eine Revolution in der Art, wie wir uns alle informieren und eigentlich auch eine politische Meinung bilden. Wir können anfangen, über soziale Medien zu sprechen. Natürlich eine der größten Veränderungen in den letzten 10 Jahren hat sich da nochmal einiges getan. TikTok ist seit 2017 weltweit in Gebrauch und mittlerweile eine der meistgenutzten Social-Media-Plattformen weltweit und natürlich auch vielfach in Kritik. Außerdem seit einiger Zeit die KI-Revolution noch dazu gekommen. Das heißt, mehr und mehr Menschen, Jugendliche informieren sich jetzt auch über ChatGPT und stellen einfach eine Frage, kriegen eine Antwort und sozusagen lesen kaum noch gedruckte Zeitungen. Fernsehen ist auch nicht mehr unbedingt das, was ich als Hauptinformationsquelle heutzutage bezeichnen will. Ja, und das kommt auch mit einigen Problemen natürlich.
Jetzt würde ich tatsächlich gerne über ein ganz anderes Thema und mehr über Buzzard mit dir sprechen, aber die zeitliche Komponente schlägt bei so einer Podcast-Aufnahme natürlich auch immer mit rein und wir sind jetzt Anfang März. Wir machen die Aufnahme am 4.3. und wir hatten gestern hier bei uns in Mannheim und du hast ja auch eine Verbindung hier zur Stadt Mannheim, Felix. Wie hast du die Information, also das, was gestern hier bei uns in Mannheim auch passiert ist, dass ein Auto über die Planken gerast ist, 2 Menschenleben gekostet hat, mehrere Schwerverletzte. Wir hatten tatsächlich auch eine Katastrophenwarnung hier im Mannheimer Stadtgebiet. Wie hast du das wahrgenommen und wie hast du dich dann auch darüber informiert?
Ja, das war natürlich ein Schock und es kommt ja auch nicht in letzter Zeit von ungefähr. Es ist ja wirklich häufig vorgekommen und die erste Sorge war natürlich, das muss man in diesen Tagen sagen, dass erneut eine hitzige Diskussion und Kontroverse loskochen wird, wie nach den letzten Anschlägen, unter anderem in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt oder auch in Aschaffenburg die schreckliche Messerattacke, wo natürlich in dem Fall auch Menschen mit Migrationshintergrund oder eben auch Geflüchtete beteiligt waren. Insofern, als die Meldung gestern im frühen Nachmittag kam, da haben wir in der Redaktion bei uns im Team natürlich sofort alle Nachrichtenkanäle gescannt. Zu Beginn war, und es ist auch bis jetzt noch nicht ganz klar, was den Tathergang betrifft, aber es kam dann und stellte sich heraus, dass es ein Deutscher war, 40-jähriger Mann, mutmaßlich der Täter ist, mit möglicherweise psychischen Problemen, so jetzt die ersten Informationen der Polizei, sodass ja bei all der Tragik, die natürlich da ist, bei der Trauer, die da ist und auch bei der persönlichen Betroffenheit, weil ich selbst dort studiert habe an der Uni Mannheim und häufig über die Planken gelaufen bin, wo dieses schreckliche Unglück, dieses Attentat begangen worden ist, ja, das, da mischt sich trotzdem auch ein Stück weit, ganz ehrlich, eine kleine Erleichterung rein, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht noch einmal eine hitzige Migrationsdebatte erleben werden, wie in den letzten Monaten schon sehr, sehr häufig geschehen.
Meine Frau und ich haben natürlich über das Thema gestern auch miteinander gesprochen, wie wir das immer tun, wenn solche Dinge auch passieren und wenn es dann natürlich hier in Mannheim ist, ist es natürlich für uns als ja, dazugezogene Mannheimer. Die HörerInnen wissen, dass ich auch nicht hier groß geworden bin, sondern in Niedersachsen, aber jetzt seit über 15 Jahren hier lebe und mich trotz fehlendem Dialekt sehr, sehr heimisch fühle hier. Und es kam gestern auch direkt die Diskussion auf und so ein bisschen dieses, und man schämt sich da schon fast ein bisschen dafür, Gott sei Dank nicht schon wieder jemand mit Migrationshintergrund, weil dann genau diese Narrative wieder laufen, die am rechten Rand genutzt werden, um dann die sehr aufgeheizte Migrationsdebatte tatsächlich wieder aufleben zu lassen. Ne? Du hast die Anschläge aus Magdeburg und aus Aschaffenburg genannt. Hinzuzufügen ist ein sehr ähnlicher Fall, fast schon ähnlich in München und noch gar nicht 2 Wochen her. Man wird das Gefühl nicht los, dass sich diese Themen jetzt häufen. Dann stellt man sich hier in Mannheim auch die Frage tatsächlich, warum schon wieder Mannheim? Ne? Also wir hatten tatsächlich im Juni letzten Jahres das Attentat auf einen Polizisten, beziehungsweise ein Polizist ist dabei ums Leben gekommen. Es gab auch mehrere Schwerverletzte und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung dann schon wieder völlig zurückgedrängt. Und was ich gestern dann auch wieder gelernt habe, und dann informiere ich mich auch über Medien darüber, wir hatten vor fünf Jahren ein ähnliches Thema, auch ein Deutscher in Trier. Das heißt, das ist auch leider alles nichts Neues. Und wir haben uns gestern tatsächlich auch gewundert, teilweise, also gewundert in Anführungszeichen, dass es zum Beispiel nach der Tagesschau keinen Brennpunkt gab. Ne? Normalerweise hast du immer irgendwie danach eine Viertelstunde, um die Ereignisse einzuordnen. Das gab es gestern nicht. Und meine, und ich bin auf deine Perspektive gespannt, meine Theorie dazu ist, oder meine Perspektive dazu ist, dass man versucht, vieles aus den Medien gerade rauszuhalten, um nicht noch weitere Nachahmer gegebenenfalls zu inspirieren. Also das ist das, was ich gestern so ein bisschen wahrgenommen habe. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob dem auch so ist. Wie habt ihr das bei euch in der Buzzard-Reaktion aufgenommen?
Ja, es ist ein spannendes Thema, weil wir da mittendrin sind, auch bei den Herausforderungen und Problemen im Journalismus und bei der Medienberichterstattung. Ich sag mal so, dass aus einer ist fast traurig, was ich sage, denn aus einer journalistischen Perspektive war die Nachricht von gestern dann doch recht schnell nicht mehr ganz so brisant, wie wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund beteiligt gewesen wäre. Und ja, das stellt sich ja heute auch heraus, wenn es ein politisches Motiv gegeben hätte. Das ist möglicherweise oder wohl nicht der Fall gewesen. Insofern ist es dann eine Straftat, quasi ohne dass es einen Bezug gibt zu der Migrationsdebatte, die ja sehr hitzig und auch politisch geführt wird. Und es ist auch kein direkter Bezug zu extremistischen Straftaten zu erkennen. Insofern wird dann in den Medien, und da nehme ich das wahr, hier dann auch schnell erkannt, dass dann ja auch viele Menschen wahrscheinlich dann eben denken, gut, hier ist eine schreckliche Straftat begangen worden, aber darüber muss man eigentlich jetzt auch keine große Kontroverse aufmachen. Insofern haben auch wir dann gestern nicht sofort berichtet. Man muss vielleicht mal ganz kurz sagen, Buzzard, ich vertrete ja als Mitgründer und Geschäftsführer unser Medien- und Bildungsunternehmen Buzzard hier auch in diesem Podcast, und sei kurz erwähnt, dass wir eine Nachrichtenredaktion haben, eine Nachrichten-App, die jeden Tag erscheint, und wir konzentrieren uns allerdings auf wenige wichtige Top-Nachrichten des Tages und eine große Kontroverse, die an diesem Tag wichtig ist. Und insofern ist es schon ganz spannend, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, warum wir das gestern dann nicht aufgegriffen haben. Erstens ist, wir erscheinen am Nachmittag, und es war wirklich, ist es nicht so, dass wir wie der Fokus, wie die Welt, wie Spiegel Online quasi auf jede Nachricht tickermäßig aufspringen, sondern die Idee von Buzzard ist, wie der Bussard, der Vogel, die Vogelperspektive zu geben, verschiedene Zeitungsbeiträge, Meinungsbeiträge, Kommentare, Analysen von ganz vielen verschiedenen Zeitungen von links bis rechts einzusammeln und dann zusammenzufassen, was dort die Kernargumente sind. Das heißt, die Nachricht gestern hat tatsächlich spät stattgefunden am Nachmittag, und es gab dazu, das ist bis heute so, wenig Kommentare, und es gibt dazu auch keine wirkliche Kontroverse. Es gibt hauptsächlich Hintergrundinformationen, erste Analysen, Berichte, Augenzeugenberichte von vor Ort. Das ist alles spannend, das bilden wir heute ab am Tag danach, aber wir konnten gestern nicht direkt darstellen, dass es wirklich eine Medienkontroverse dazu gegeben hat.
Danke für die Einordnung. Ich glaube, das ist heutzutage von enormer Wichtigkeit und Bedeutung, dass man versucht, so etwas wirklich ohne Emotionen. Und jetzt sind wir beide ja emotional betroffen. Das heißt, wir sind ja gar nicht wirklich beide neutral. Du hast hier studiert, ich lebe hier. Das heißt, wir haben diese persönliche und individuelle Bindung zu dieser Stadt und auch vor allen Dingen zu den Planken. Wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, wie oft wir, also jetzt nicht zusammen, weil wir uns bis dato nur virtuell kennen, aber wie oft wir separat voneinander schon über die Planken gelaufen sind in sämtlichen Zuständen, ja, die ich hier jetzt nicht unbedingt immer wiederholen muss. Aber es ist ja tatsächlich so, dass das unsere Haupteinkaufsstraße ist in Mannheim und dort tummelt tatsächlich das Leben. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, solche Nachrichten, solche Informationen auch einordnen zu können, weil ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt in den letzten 10 Jahren auch stark beobachtet habe und ich bin lange nicht so tief drin wie du. Ich habe auch keinen Journalismus studiert, ich bin kein Journalist, ich bin Personaler, ich bin Podcaster, ich bin Papa, ich bin jemand, der mit offenen Augen durch die Weltgeschichte rennt und das, ich versuche das auch immer für mich erstmal so neutral wie möglich zu beobachten, was da passiert und trotzdem stelle ich immer wieder fest, wie schnell Emotionen auch überkochen, ne? Vielleicht hast du da schon mal einen Tipp für uns, wie wir solche Informationen für uns besser kanalisieren können heutzutage.
Ja, du sagst es. Viele Debatten und Kontroversen werden höchst emotional geführt und jetzt ist interessanterweise dieses Unglück in Mannheim nicht geeignet für diese Polarisierung, weil der Migrationshintergrund fehlt, weil der Extremismusbezug fehlt. Aber wir denken nur mal kurz zurück an die anderen Anschläge. Dort wurde sofort die Nachricht politisch instrumentalisiert von unterschiedlichen Parteien, aber eben auch medial instrumentalisiert von YouTube-Accounts, von TikTok-Accounts, natürlich von Partei-Accounts, nennen wir mal die AfD, die natürlich auch gerade auf so ein Thema sehr stark aufspringt, um eben eine schärfere Migrationspolitik zu fordern. Du hast mich nach einem Tipp gefragt, was kann man machen? Also als erstes mal zu verstehen, was ich gerade beschreibe, dass ein Nachrichtenereignis schnell von verschiedenen Akteuren genutzt wird, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das heißt einerseits politische Ziele. Ich möchte eine andere Migrationspolitik haben. Das bezieht sich genauso drauf, wenn es irgendwelche Brände gibt, Waldbrände, dann wird schnell der Klimaschutz gefordert. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen, bei Technologie, KI-Entwicklung, Sorge vor Kriegen und so weiter. Da gibt es immer unterschiedliche Akteure, die etwas wollen. Das heißt, wenn man diesen Schritt hat, dann glaube ich, also diesen Denkschritt gemacht hat, dann kann man einmal durchatmen und sagen, okay, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Und ich sollte nicht nur das glauben, was ich als erste Reaktion in meinem Lieblingsmedium und Lieblings-Social-Media-Kanal lese. Also erst als erstes bei Instagram meinem grünen Influencer oder meiner Unions-Influencerin oder AfD-Influencerin zu folgen, da dann zu sagen, ja, da gehe ich mit, die Emotion, ich bin wütend, wir müssen alles verändern, wir brauchen eine andere Migrationspolitik als Beispiel. Das sind so Kurzschlussreaktionen, die, glaube ich, menschlich sind, aber idealerweise sollte man doch nochmal einen Schritt zurück machen und das empfehle ich, dass man verschiedene Medien konsumiert, verschiedene Social-Media-Kanäle abonniert, dass man natürlich den Blick hat auf verschiedene Medien, also nicht nur zum Beispiel Welt und Fokus, eher als konservative Medien konsumiert, die natürlich super schnell mit einer großen Reichweite auch aufspringen auf alles, sondern eben auch die Taz als linkes Medium oder auch natürlich mal reinschaut in konservative Milieus, Cicero oder vielleicht sogar mal guckt, was in der Jungen Freiheit, der neurechten Jungen Freiheit geschrieben wird, um zu sehen, da wird echt ganz unterschiedlich gesprochen und teils gewütet über die aktuellen politischen Diskurse.
Jetzt ist es ja tendenziell eher ungewöhnlich, dass man so eine Plattform wie Buzzr, du hast das vorhin schon kurz beschrieben und du bist einer der Gründer und auch Geschäftsführer, ist ja eher ungewöhnlich, dass man sowas aus einer Laune heraus dann einfach mal baut. Und du hast das ja zusammen mit deinem Kompagnon Dario gebaut und ihr seid in Mannheim anscheinend auf diese Idee gekommen. Magst du uns nochmal kurz mit entführen, wie das damals entstanden ist? Gab es da irgendeinen Triggerpunkt für euch, was das so schnips ausgelöst hat? Oder war das etwas, was sich langsam, aber dann stetig irgendwie etabliert hat bei euch? Und dann habt ihr gesagt, soll ich jetzt, Scheiße, Junge, wir müssen jetzt raus und wir müssen Buzzr gründen.
Du sagst es. Ja, ich hoffe, wir langweilen nicht, wenn wir jetzt tatsächlich in dem Fall in das Jahr 2011 zurückgehen. Das ist 14 Jahre her. Da bin ich nach Mannheim gekommen, habe Dario damals im Politikstudium kennengelernt. Wir haben Journalismuserfahrung gemacht, Uni-Radio für den Mannheimer Morgen geschrieben, dann weitere Praktika gemacht und so weiter und so fort. Und wir erinnern uns zurück, dann nach Ende des Bachelorstudiums von uns kam dann irgendwann der Brexit. Dann kam zum ersten Mal Donald Trump an die Macht. Das ist ja nun auch schon einige Jahre her. Wir hatten schon damals Marine Le Pen, die gegen Macron angetreten ist und in der Stichwahl dann verloren hat gegen Macron. Jetzt sieht viel danach aus, dass Marine Le Pen möglicherweise die neue Präsidentin werden könnte und es echt schaffen könnte. Ne? Es gibt einen Wertewandel, einen Rechtsruck in ganz Europa. Donald Trump ist zum zweiten Mal dran. Also in diesem Kontext damals haben wir wahrgenommen als Politikstudierende, als junge Nachwuchsjournalisten, haben wir gesehen, wie stark wir auf eine Polarisierung der Gesellschaft schon damals vor über 8 Jahren zugesteuert sind. Und das hat uns große Sorgen gemacht. Und wir haben damals schon wahrgenommen, in all diesen Diskursen, sagen wir Brexit, sagen wir Trump, war die Medienlandschaft sehr gespalten. Es gab auf der einen Seite Befürworter und es gab Gegner. Und es war so, dass man damals auch in Deutschland, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor der Wahl, der ersten Wahl von Donald Trump, überhaupt nicht glauben konnte, dass Trump tatsächlich gewinnt. Aber wir hatten damals schon die Medienlandschaft uns angeschaut und gesehen, natürlich gibt es dort auch ganz viele Medien, Fox News, die New York Post, The National und so weiter, die damals schon klar auch für einen Trump argumentiert hatten. Und da konnte man sich hereinversetzen, schon damals in die anderen Perspektiven, in die anderen Argumente. Und das hat uns motiviert zu sagen, wir müssen eine Plattform schaffen, die es ermöglicht, verschiedene Perspektiven, verschiedene Medien zu verfolgen, verschiedene Stimmen vom ganzen Spektrum, um eben nicht überrascht zu sein von diesen Entwicklungen, um mitzubekommen, was wird denn gedacht an den Rändern, was wird denn aber auch vielleicht, was geistern für Sorgen herum, für Ängste, die dann dazu führen, dass überhaupt Populisten an Macht gewinnen können. Und das waren damals Gedanken, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine neue Journalismusplattform, die einen Überblick bietet, die es schnell und einfach macht, verschiedene Perspektiven mitzubekommen.
An wen genau adressierst du dein Angebot, Felix? Also wer nutzt diese Buzzard-App aktuell?
Ja, Stefan, ich weiß ja, dass du auch einer unserer Nutzer bist. Insofern muss ich darauf, glaube ich, so antworten. Es gibt zwei Zielgruppen. Die eine sind interessierte Nachrichtenleser, sind Menschen, die sich Sorgen machen um unsere Demokratie, die interessiert sind an konstruktiven Lösungen, die empathisch sind, die Verständnis haben, zeigen und auch verstehen wollen, warum wählen eigentlich Menschen, zum Beispiel die AfD, wer sind die Menschen dahinter? Warum wählen aber auch Menschen die Linke und wie schaffen wir es tatsächlich wieder zueinander zu finden? Das sind also Menschen wie du und ich, das sind auch Unternehmen, zum Beispiel hat in Siemens in Nordrhein-Westfalen Buzzard angeschafft für alle Auszubildenden und hat das in die Ausbildung integriert. Es gibt andere Unternehmen, mit denen wir im Gespräch sind, auch bei Telekom gegen den Hass ist die Telekom dabei und supportet Buzzard. Also das ist so die eine Zielgruppe und die andere, und das ist der aktuelle Weg, von dem ich 100% überzeugt bin, dass das die Zukunft sein muss, ist, dass wir mit Buzzard an Schulen aktiv sind. Wir setzen uns ein, dass Lehrkräfte Buzzard als Hilfsmittel einsetzen, um aktuelle Kontroversen und Diskussionen im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, anstatt nur auf Schulbücher zurückgreifen zu müssen, die teils 5 oder 10 Jahre alt sind, wo man dann das Thema Migration an der Geflüchtetenkrise von vor 10 Jahren diskutieren muss. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen zum Thema Urteilsbildung, zum Thema politische Bildung, Demokratiebildung. Und da wird Buzzard an über 250 Schulen eingesetzt. In Thüringen hat sich das Bildungsministerium letztes Jahr entschieden, über 50 Schulen für die nächsten 5 Jahre mit Buzzard auszustatten. Also es gibt viele interessierte Städte, Regionen, Schulträger. Da passiert gerade einiges und das ist die Hoffnung, ja, nachhaltig wirklich in die Bildung zu investieren, um langfristig die Demokratie zu stärken.
Und genau das ist auch der entscheidende Grund, warum ich da als Förderpartner mit euch zusammengekommen bin. Und wir haben, Felix, schon eine kleine Historie hinter uns und das war auch kurz davor, dass da gar nichts passiert. Denn lass mich die Geschichte kurz erzählen. Ich hatte tatsächlich Buzzard wahrgenommen, weil ich genau einer dieser interessierten Menschen war, die Felix gerade beschrieben hat und ich mir tatsächlich auch Sorgen mache, gar nicht so sehr um mich selber oder jetzt um meine ganz engsten Verwandten, sondern wir sind jetzt auch Eltern, wir haben eine kleine Tochter und wir beobachten nun mal, was auch in der Medienlandschaft passiert. Und wir haben auch bei uns im Umfeld natürlich Jugendliche, Heranwachsende und sehen, wie die Medien konsumieren und vor allen Dingen, wie die miteinander argumentieren. Und das ist tatsächlich teilweise wirklich sehr spartanisch, sehr spärlich, wenig auf Fakten basierend, ne, sondern wirklich Meinungen weitertragen. Und da habe ich gedacht, nee, Stefan, das kann's nicht sein. Und ich gehöre eben nicht zu denjenigen, die einfach nur pöbeln und meckern, sondern ich bin auch dafür bekannt, einfach mal zu machen. Und dann sind wir beide in den Austausch gegangen und dann haben wir überlegt, was wir machen können. So. Und ich hatte tatsächlich die, und ich bin da sehr pioniergeistmäßig unterwegs, der Felix schmunzelt, wir sehen uns ja bei der Podcastaufnahme. Und ich hatte tatsächlich die grandiose Idee, das an eine Grundschule zu bringen in Niedersachsen. Normalerweise, beziehungsweise aktuell ist es so, Felix, korrigier mich, aber an Grundschulen seid ihr oder noch nicht unterwegs, sondern das wäre tatsächlich immer noch Pionierarbeit. Und dann haben wir wirklich auch schon ein Konzept ausgearbeitet mit einer Grundschule in meinem Landkreis in Kloppenburg mit meinem guten Freund Lars, der dort Schulleiter ist. Und wir waren auch schon relativ weit. Und schweren Herzens musste er uns dann absagen, weil er auch noch andere sehr tragende Projekte hat, wie zum Beispiel das Thema Ganztagsschule. Und das ist etwas, da hat er zu mir gesagt, Stefan, also der hatte schon fast Tränen in den Augen, ne? Und ich kenne den noch wirklich aus dem Fußballstadion, wo der wegen Werder-Siegen und Niederlagen geweint hat, aber nicht wegen sowas. Und wir konnten es nicht zusammen umsetzen. So, und dann ist das Ganze erstmal im Sande verlaufen und ich habe gedacht, fuck, jetzt habe ich den Felix damit so behelligt und habe ihn bearbeitet, dass wir das irgendwie auch an die Grundschulen bringen. Und ihr wart auch total begeistert und supportive. Und dann auf einmal kamst du um die Ecke mit der Idee, du, es gibt da eine Schule in Mannheim, die IGMH, die suchen noch einen Förderpartner. Könntest du dir das vorstellen? Und in dem Zusammenhang sind wir wieder aufeinander zugegangen und schwupps, seit Beginn des letzten Schuljahres, 2024/25, bin ich als Förderpartner in der IGMH, in der integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried. Für alle, die jetzt die Schule nicht kennen, das ist nicht schlimm. Herzogenried ist ein Stadtteil von Mannheim, ist auch ein sozialer Brennpunkt bei uns in Mannheim und ist tatsächlich die größte Schule in Mannheim mit über 1600 Schülerinnen und Schülern. Und dort wird ganz aktuell die Buzzard-App auch genutzt und ich glaube auch frische Info für dich, Felix. Also es nutzen aktuell knapp 50% des Lehrerkollegiums nutzen diese App schon. Wir haben dort wirklich 2-3 große Befürworter dieser App. Und wir wollen da jetzt auch weitermachen, weil das Ziel kann und muss gemeinsam sein, dass wir das nicht nur an der IGMH in Mannheim haben, sondern dass wir das ähnlich wie im Bundesland Thüringen auf ganz viele Schulen verteilen können und dass ich irgendwann sagen kann, ich gehe als privater Förderpartner raus und es wird vom Land in irgendeiner Form bezahlt. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg, aber das ist der Grund und das ist im Moment der aktuelle Stand, weswegen ich auch in Zusammenarbeit mit dir das Thema weiterhin fördere, weil ich glaube, um da den Spin auch wieder zu Unternehmen hinzubekommen, dass es nicht reicht, wenn wir das in die Unternehmen reinbringen, sondern dass wir an der Basis anfangen müssen. Und Basis sind dann nun mal unsere Schülerinnen und Schüler. Und sich nur von TikTok zu ernähren, medial, das ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ja, finde ich bemerkenswert und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank von unserem ganzen Team. Was mich interessiert, und ich bin durch dich auch mehr in dieser HR-Branche reingerutscht und hier hören ja auch viele zu, die aus der Branche stammen. Magst du einfach mal einen Einblick geben, was so die Leute antreibt im HR-Bereich und ja, ob du repräsentativ bist für die Gruppe, die vorangeht und sich wirklich offenbar Sorgen macht, wie können wir in Zukunft ja unser Land, die Wirtschaft einerseits stärken, aber eben andererseits auch die Demokratie in Zukunft zusammenhalten?
Also ich glaube, dass ich nicht alleine bin. Ich glaube aber auch, dass ich anders bin als andere. Also gerade wenn man sich so den Standardpersonaler, die Standardpersonalerin anschaut, auch von ihren und seinen Charaktereigenschaften, bin ich wahrscheinlich eher nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz sind im HR-Bereich oftmals viele Menschen unterwegs, die sich, die sehr altruistisch sind. Also die sich auch sehr, sehr gerne um andere kümmern. Ne? Also von daher ist, glaube ich, auch dieses Thema bei uns in der HR-Welt auch gar nicht so falsch aufgehängt, weil da in aller Regel in der HR Menschen arbeiten, die sich auch um die Sorgen und Ängste anderer Menschen kümmern. Das führt manchmal dazu, dass man seine eigenen Themen irgendwie nicht durchbekommt und dass man auch so ein bisschen der Kummerkasten der Organisation ist und oftmals auch ganz, ganz viel Bullshit abbekommt. Aber in aller Regel, ich sag mal, zu 90% ist das Thema dort richtig. Und was ich gerade beobachte bei mir in der Bubble ist, dass sich viele smarte Köpfe Gedanken darüber machen, wie wir dieses Thema auch in Organisationen besser einspeisen können. Ne? Also auch der BPM, das ist der Bundesverband der Personalmanager, in dem bin ich als einfaches Mitglied auch organisiert. Dort werden auch jedes Jahr Thesen aufgestellt und seit 2-3 Jahren ist auch immer eine These mit dabei, inwieweit sich Arbeitgebende auch zu politischen Themen äußern sollten oder könnten oder wie man dieses Thema denn miteinander bearbeiten kann, weil es dann doch oftmals heißt, naja, also wir als Organisation, wir als Unternehmen, wir halten uns aus allen politischen Themen, halten wir uns komplett zurück und wollen das gar nicht miteinander vermixen. Aus meiner Sicht ist das totaler Kappes. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Es gibt mittlerweile viele große Unternehmen, wie zum Beispiel auch Würth, also es ist ja einer der Player bei uns im Land seit vielen, vielen Jahrzehnten, die sich ganz klar positioniert haben gegen rechts, die sich ganz klar gegen die AfD positioniert haben und für eine vielfältige, bunte Welt eingesetzt haben. Selbst der Unternehmensgründer mit seinen fast 90 Jahren, dem war das total egal, ob er dadurch Umsatzeinbußen hat. Ne? Und ich glaube, das steht uns als Organisation oder auch als Personalverantwortliche, steht uns das sehr gut, wenn ich das mal aus der Fremdwahrnehmung betrachte, ne? Wenn wir da klare Kante zeigen. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass wir das im HR oftmals nicht wirklich erlernt oder gelernt haben oder Umfelder hatten, wo wir das gut bauen konnten, weil wir da nicht das Zutrauen hatten. Ne? Und da kann ich nur jeden ermuntern und nutze mal deine Frage, Felix, auch als Appell an alle, die jetzt zuhören, sich bei diesem Thema kritisch zu zeigen und auch wirklich zu hinterfragen, welche Strömungen fließen denn jetzt durch meine Organisation? Weil das hat natürlich wiederum super viel Einfluss auf alle Themenfelder, die wir in der Organisation haben. Nicht nur das Thema Recruiting, was ich ja jetzt auch verkörpere, sondern auch das Thema Führung. Ja, da hat es natürlich auch einen Einfluss drauf.
Mhm. Finde ich ganz wichtig und auch total spannend, das etwas besser zu verstehen. Ich hatte bei dem, was du gerade gesagt hast, nochmal folgenden Gedanken. Ich glaube, wo wir uns treffen, ist also bei unserer journalistischen Arbeit und bei deiner Arbeit im Personalbereich, im Leadership-Bereich, Führungsbereich, ist, dass es total wichtig ist, in der Gesellschaft, aber auch in Organisationen ein gutes Miteinander, ein gutes Klima herzustellen. Und in Deutschland, in unserer Gesellschaft, insgesamt weltweit beobachten wir, dass das gesellschaftliche Miteinander, dass das Klima extrem angespannt ist. Und aus meiner Sicht ist es total wichtig, dass wir alle, also Menschen in Führungsverantwortung, aber auch jeder Einzelne, sich dafür einsetzt, dass wir konstruktiv miteinander zusammen an Lösungen arbeiten, dass wir einander zuhören. Das ist ganz wichtig, das Zuhören und nicht immer nur einander zutexten mit den eigenen Meinungen, die in Stein gemeißelt sind, sondern dass wir interessiert sind an den Bedürfnissen von anderen Menschen, an den Motiven von Andersdenkenden, auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Team und dass wir dann dadurch, glaube ich, in die Lage versetzt werden, ja, einfach besser miteinander klarzukommen. Und daran arbeite ich und ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Funke überspringt und nicht nur in der Gesellschaft eben Menschen sich anders informieren, die Schülerinnen und Schüler sich anders informieren, breiter informieren, nicht nur von TikTok abhängig sind, nicht nur sehen und glauben, was der Influencer und die Influencerin gerade sagt, sondern dass eben auch in Unternehmen eine andere Praxis an den Tag gelegt wird, des Zuhörens, der Empathie, des Verständnisses und eben ja letzten Endes der Konfliktlösung und der Suche nach Lösungen. Ich glaube, das ist auch innovationsstiftend. Ich glaube, das wird auch der Wirtschaft gut tun, weil wir auf neue Ideen kommen, die echten Probleme, die da sind, zu lösen, die am Kern, die der Kern auch des Problems sind.
Dem pflichte ich zu 100% bei, Felix. Und wir sehen das jetzt tatsächlich wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Brillen, die wir auch beide auf der Nase tragen. Eigentlich ist dieses aktive Zuhören, ohne direkt zu bewerten, das ist eigentlich der Ursprung von Servant Leadership. Ne? Wenn man mal auch zurückgeht, so ein bisschen in die Theorie oder was es alles schon gegeben hat. Wir müssen das Rad nicht wirklich neu erfinden. Das ist auch so eine der Quintessenz aus dem Ja-Klar-Podcast und den letzten 150, 160 Episoden jetzt mittlerweile. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es hat sich nur in den letzten 2-3 Jahrzehnten hat sich nur eine, wie ich finde, Führungsarbeit entwickelt, die dem, was es eigentlich sein sollte, völlig zuwider ist. Ne? Also Führungskräfte sind am Ende des Tages wirklich dafür da, die Arbeit nicht nur zu organisieren, sondern auch sinnstiftend nach vorne zu bringen. Und dazu müssen wir als Führungskräfte in allererster Linie zuhören. Natürlich dürfen wir auch eine Meinung haben, aber dieses Akt, und das ist ein Unterschied, ob du zuhörst oder aktiv zuhörst, weil die allermeisten hören zu, haben eine vorgefertigte, mehr oder weniger in Stein gemeißelte Meinung, klopfen die so ein bisschen ab und spielen dann das Spiel, ich setze jetzt nochmal einen drauf, hab aber die Informationen, und da sind wir bei 4 Seiten einer Nachricht, ne, ist auch so alt wie, keine Ahnung, die Bibel oder so, haben wir gar nicht wirklich aufgenommen, weil wir in aller Regel, und da zähle ich mich auch dazu, wir sind von so vielen Verzerrungen behaftet, 190 sind das insgesamt, und wir lassen das durch so viele Filter laufen, dass wir in allererster Linie gar kein, ich sag mal, neutrales Urteil wirklich fällen können. Und da haben wir jetzt auch in dieser Episode ein paar Tipps von dir gehört, wie wir das ein Stück weit besser anstrengen können und nicht einfach nur die Meinung von unserem Lieblingsinfluencer oder von der Partei, die wir vielleicht bei dieser Bundestagswahl gewählt haben, zu nutzen, sondern auch andere Meinungen zuzulassen, erstmal zuhören, so absurd und, keine Ahnung, bescheuert das erstmal klingen mag, dass erstmal in so einen neutralen Filter laufen zu lassen. So stelle ich mir das dann bildlich vor, ne, dass das bei mir irgendwo reingeht. Das kann ich jetzt nicht wirklich gut beschreiben, aber dann ist das erstmal da und ich versuche so spät wie möglich mein eigenes persönliches Etikett dran zu kleben, weil in aller Regel auch dieses schreckliche Ereignis bei uns in Mannheim, um da nochmal die Brücke zum Anfang der Episode zu schlagen, Ereignisse sind an sich erstmal völlig losgelöst von irgendwelchen Bewertungen und Emotionen. Das ist einfach passiert. Und ich war wohl wissend, dass es nicht einfach irgendwie sowas ist, aber wir kleben dann irgendwelche Etiketten dran, irgendwelche Narrative, die wir vorher gehört haben. Du hast es wunderbar beschrieben, dass es nicht in die Extremismus oder politische Richtung gedreht worden ist, sondern es ist eine Information und dann kommt auch schon wieder die nächste, ne? Trump macht alle Hilfen für die Ukraine, sind auf einmal eingefroren oder sowas, ne? Ist auf einmal wieder das nächste Thema, was durch die Landschaft geistert. Und ich glaube, um das auf Leadership und Führung zusammenzudampfen, ist es wirklich so, dieses aktive Zuhören als Skill aufzubauen, ist etwas, was man nicht mehr von sich wegschreiben kann oder wegwerfen kann, wenn man denn wirklich an echter Führung interessiert ist. Und das ist häufig nicht der Fall. Aber wenn man wirklich an echter Führung und echter Veränderung interessiert ist, fängt das als allererstes bei einem selber an.
So ist es. Da fällt mir kaum noch etwas ein hinzuzufügen, weil du es perfekt zusammengefasst hast. Ich glaube, vielleicht mein Abschlussstatement dazu ist, wir alle sind Menschen und wir alle wollen ein gutes Leben haben. Und ich glaube, wenn man sich in andere hineinversetzt und zuhört, dann finden wir das heraus, dass eigentlich wir alle sehr viel gemeinsam haben, trotz all der Widersprüche und der gesellschaftlichen Kämpfe und Auseinandersetzungen. Im Kern möchten wir ein gutes Leben haben und doch eigentlich sei es jedem vergönnt, auf diesem Planeten ein gutes Leben zu haben. Und es könnte doch so einfach sein, zusammenzuarbeiten, zuzuhören, was deine und meine Bedürfnisse sind und ihre Bedürfnisse und so weiter. Insofern, das ist vielleicht das Plädoyer. Lasst uns mehr zuhören, zusammenarbeiten, an eine Zukunftsvision erarbeiten, die für alle zuträglich ist, in Deutschland, in Europa und auf dieser Welt. Und ich glaube, dann kommen wir alle auf jeden Fall auch voran.
Full stop, wird man jetzt, glaube ich, im Englischen sagen, ne? Oder period, so nach dem Motto, den Knopf dran zu bekommen. Lass uns das genauso stehen lassen, lieber Felix. Ich danke dir für deine Zeit, für die tollen Einblicke. In den Shownotes werden wir natürlich zu dir und auch zu deiner App, zu Buzzard natürlich verlinken. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne direkt bei mir. Ich gebe da gerne Auskünfte und bin da auch Referenzgeber dafür und kämpfe weiter hier an der Mannheimer Front, dass wir das ganze Thema noch an weitere Schulen bekommen. Wir erste zarte Pflänzchen sind da. Wir sind aber auch in Deutschland unterwegs. Das heißt, Bürokratiemonster wirken uns entgegen, aber schüchtern uns überhaupt nicht ein, sondern die machen das Ganze erstmal so richtig, so nach dem Motto, jetzt erst recht, ne? Jetzt erst recht, jetzt machen wir es gerade deswegen, ziehen wir es jetzt durch. Kostet oft Energie, ist aber, wie ich finde, sehr gut eingesetzte Energie. Genauso wie dieses Podcast-Interview mit dir, lieber Felix. Ich sende Grüße rüber aus Mannheim und freue mich auf unseren nächsten Touchpoint.
Toi, toi, toi. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Danke euch da draußen fürs Zuhören.
Das war's für heute. Nimm diesen Gedanken mit in deinen Alltag und wir hören uns morgen wieder.